Die Presse. Es kam dann doch etwas unerwartet. 2 Tage nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Donald Trump nominierte dieser seinen Vize für den Wahlkampf zum US-Präsidenten. Es ist J.D. Vance.
Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Ohioans, with more illegal drugs and more Democrat voters pouring into this country.
Ja, das war auch schon der Senator aus Ohio, der diese Sätze in seinem Wahlkampf vor 2 Jahren veröffentlicht hat. Und wie Sie wohl auch bemerkt haben, gemäßigt ist er eher nicht. Im Gegenteil, Vance gilt in einigen Punkten als rechter und extremer als Donald Trump himself. Doch ich will jetzt gar nicht vorgreifen. Diejenige, die über J.D. Vance nämlich deutlich besser Bescheid weiß, ist unsere New York-Korrespondentin Elisabeth Postel. Und die schalte ich jetzt gleich im Studio zu. Vorher stelle ich mich aber noch vor. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Hallo Elisabeth.
Hallo Eva.
Elisabeth, du warst vor Ort, als Trump seinen Vizepräsidenten verkündet hat. Du hast J.D. Vance live gesehen. Was für einen Eindruck hattest du denn von ihm?
Genau, ich bin gerade in Milwaukee in Wisconsin, wo die Republikaner ihren Bundesparteitag veranstalten. Und als da gestern die Nachricht kam, dass J.D. Vance eben ausgewählt wurde von Donald Trump, um sein sogenannter Running Mate zu werden, sein Vizepräsidentschaftskandidat, war das ein bisschen wie ein Befreiungsschlag für einen Parteitag, der in den Stunden davor sehr unter dem Eindruck des Attentatsversuchs auf Donald Trump gestanden war. Also die Stimmung war da davor sehr düster. Und dann kam eben diese Meldung, dass Trump sich für einen Kandidaten entschieden hätte. Und dann war wirklich irgendwie so Partystimmung zurück in Milwaukee. Und J.D. Vance war davor aufgebrochen von seinem Wohnsitz in Ohio. Er kommt aus Ohio, er ist Senator aus Ohio und hat den Wohnsitz da schon verlassen gehabt mit einem Autokonvoi, was von vielen als Zeichen gesehen wurde, dass er sozusagen ohnehin schon als Kandidat feststehe. Und als er dann in den Saal kam, muss ich schon sagen, war das ein bisschen so eine ungewöhnliche Situation, denn so richtig mit einer Nominierung von Vance hatten auch die Delegierten nicht wirklich. Und man hat es auch bei ihm ein bisschen gesehen, diese Rolle ist für J.D. Vance noch eine neue. Der 39-Jährige ist nämlich noch gar nicht so lange in der repräsentativen Politik unterwegs. Er ist erst seit 2023 Senator, hat davor noch kein Regierungsamt inne gehabt. Also wie gesagt, er ist 39, hat davor eine Karriere als Tech-Investor hinter sich gehabt. Und das war schon ein spezieller Parteitagsmoment, oder? Wo man weiß, so jetzt beginnt irgendwie gerade eine neue Zeitrechnung für die Republikaner. Und J.D. Vance ging zusammen mit seiner Ehefrau in den Raum. Und man hat so richtig gemerkt, so die wussten auch noch gar nicht so, wohin mit den Händen und wie umgehen mit dem Jubel, wie reagieren auf die Menge, die sie da so jubelnd empfangen hat. Also das war schon sehr spannend zu sehen.
Aber warum war das so ein Gamechanger auf einmal? Was macht ihn so besonders?
Da muss man ein bisschen zurückschauen und sich auch überlegen, was Donald Trump diesmal von einem Vizepräsidentschaftskandidaten sich gewünscht hat. Also es hat da in den vergangenen Monaten so ein richtiges Rennen darum gegeben, wer da bei ihm dann als Running Mate auf dem Ticket stehen wird. Und da waren ganz lange andere Namen im Rennen. Also Marco Rubio beispielsweise, der Senator aus Florida, Tim Scott, der Senator aus Georgia, alle hatten da irgendwie bessere Karten oder waren irgendwie als wahrscheinlichere Kandidaten gesehen als J.D. Vance. Der ist da erst in den vergangenen Monaten so ein bisschen aufgepoppt und ab Mai wurde die ganze Sache ein bisschen intensiver und man hat gesehen, okay, Donald Trump nimmt diesen jungen Senator, diesen Mann, der ihn einst total verachtet hat, wirklich ernst als eine Figur, die er als Vizepräsidentschaftskandidaten einsetzen kann. Also J.D. Vance hat den Hintergrund, dass er 2016 ein Buch veröffentlicht hat mit dem Namen Hillbilly Elegy, in dem er seine eigene Kindheit, seine eigene Jugend und sein eigenes Leben beschrieben hat. Er ist aufgewachsen in Armut in Ohio und hat damals irgendwie so einen Blueprint vorgelegt für ganz viele Beobachter, die nicht ganz verstanden haben, warum Trump damals diese Wahl 2016 gewonnen hatte. Und dass sozusagen diese Figur, die einst so anti-Trump war, dann einen sehr starken Wandel hingelegt hat und dann plötzlich Vizepräsidentschaftskandidat wurde. Also ich glaube, das war für viele im Saal sehr überraschend. Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die so gesagt haben, so, ja, sie akzeptieren die Wahl natürlich. Ich meine, Donald Trump hat irgendwie die Allmacht bei seinen Delegierten, der ist da wirklich ganz unhinterfragt in seiner Meinung. Aber es kam halt der Ton schon auch durch, wir wissen nicht ganz, mit wem wir es hier zu tun haben. Also J.D. Vance ist gewissermaßen auch für Republikaner noch ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt.
Okay, dann versuchen wir jetzt trotzdem ein bisschen zusammenzutragen, wofür steht er auch politisch? Du hast schon ein bisschen gesagt, woher das er kommt, aber wo wird seine Reise auch hingehen oder wo positioniert er sich?
Ich muss sagen, J.D. Vance ist vielleicht einer der interessantesten politischen Kandidaten, die ich so beobachtet habe in den vergangenen Jahren in der US-Politik. Er hat eben diesen Hintergrund im Tech-Bereich, er war Tech-Investor, hat für Peter Thiel gearbeitet, hat nach seiner Highschool-Zeit eine Karriere beim Militär hingelegt, war bei den Marines, dann ist er an die Uni gegangen, hat später in Yale Youth studiert, dann eben ist er in die Tech-Welt in San Francisco eingestiegen und dann hat er dieses Buch geschrieben. Also das ist so mal seine vorpolitische Zeit gewesen. Und dann kam eben diese Ära, in der er als dieser junge Mann, dieser junge weiße Mann, muss man auch dazu sagen, aus dem mittleren Westen gesehen wurde, der unter Anführungszeichen den Liberalen an der Ostküste und an der Westküste erklären kann, warum die Politik in den USA gerade so ist, wie sie ist. Und dann sind ein paar Dinge passiert und ich glaube, da muss man dazu sagen, dass ich J.D. Vance einfach als extrem ambitionierten, karriereorientierten Typen sehe, der da möglicherweise auch gemerkt hat, okay, in der Politik kann ich es irgendwo hinschaffen. Und wie gesagt, ich habe es vorher erwähnt, er war total anti-Trump, hat gesagt, I'm never gonna vote for this guy. Und irgendwie Donald Trump ist so wie das Opium für das Volk, das hat er mal gesagt. Und 2018 hat sich das geändert und J.D. Vance ist bei den Republikanern in den Politzirkus eingestiegen, ist dann auch Senatskandidat geworden 2022 und hat in Ohio diesen Sitz gewonnen. Und seitdem ist Vance vielleicht einer der rechtesten, der extremsten Politiker, die die Republikanische Partei zurzeit zu bieten hat.
Rechter als Donald Trump?
Das ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, die beiden haben dieselbe Linie in ganz vielen Fragen. Aber wenn es beispielsweise um das Thema Abtreibung geht, ist J.D. Vance jemand, der sagt so, selbst im Falle einer Vergewaltigung oder von Inzest soll eine Abtreibung, ein Schwangerschaftsabbruch nicht möglich sein. Also das ist sehr viel extremer, als Donald Trump das jemals formulieren würde. Das finde ich persönlich auch total spannend, gerade in dieser Abtreibungsfrage, weil wir wissen von vergangenen Wahlen, dass die Amerikaner sehr unglücklich sind darüber, wie die Abtreibungspolitik zurzeit in den USA funktioniert. Also du erinnerst dich, der Supreme Court hat ja 2022 die bis dahin gültige Abtreibungsregelung gekippt gehabt und dann gesagt, die Bundesstaaten können entscheiden, was mit Schwangerschaftsabbrüchen passiert. Das ist dann in vielen Orten sehr konservativ und restriktiv geworden. Und man ist davon ausgegangen, dass Donald Trump, um Wähler nicht weiter zu verschrecken, sich einen Vizepräsidentschaftskandidaten aussuchen würde, der da ein bisschen gemäßigter ist. Hat er aber nicht getan. Und auch um das irgendwie so zu verknüpfen mit dem, was da am vergangenen Wochenende passiert ist, mit dem Attentatsversuch auf den ehemaligen Präsidenten. Ich glaube, dass Donald Trump da gerade aus einer Position agiert der absoluten Stärke. Also ich glaube, da ist gerade so viel Unterstützung für ihn innerhalb der Partei da, dass er sich um so, sagen wir mal, sehr politische oder Gesetzgebungsfragen gerade keinen Kopf macht. Und J.D. Vance, ich glaube, an ihm gefällt Trump, dass er sich wirklich an ihn angepasst hat, dass er sozusagen gesehen hat, okay, der ist von einem Mann, der mich mal abgelehnt hat, zu einem Mann geworden, der mich wirklich hundertprozentig unterstützt. In Sachen Politik, glaube ich, ist auch noch ganz spannend zu sehen, wie isolationistisch Vance sich in der Vergangenheit gegeben hat. Er ist bekannt als jemand, der ganz klar ablehnt, die Unterstützung der Ukraine durch die USA im Krieg gegen Russland. Der sagt, mich interessiert die Ukraine nicht, darum würde mich die Grenzpolitik sozusagen der Ukraine denn überhaupt berühren. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannender Punkt, den man damit einbeziehen muss. Dann glaube ich, ist auch so dieser Tech-Hintergrund sehr spannend. Also J.D. Vance hat diese Verbindung zum Tech-Investor Peter Thiel. Das ist gerade so ein Umfeld, das irgendwie immer mehr Einfluss gewinnt in der Republikanischen Partei und das in vielen Ansichten fast schon autoritäre Züge hat in dem Weltbild. Also das geht gegen Beamte, das geht gegen eine Idee von wirklich auch Demokratie, wo man sagt, okay, der Staat wird kontrolliert von Mächten, die wir eigentlich gar nicht steuern können. Also das ist da eine sehr populäre Ansicht und J.D. Vance hat die auch mitgetragen. Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist sozusagen diese unbedingte Unterstützung von Trump, die ich vorher kurz erwähnt habe. J.D. Vance hat sich wirklich hingestellt in den vergangenen Monaten und hat Trump in jeder Sache verteidigt. Er hat ihn nicht nur verteidigt bei seinen falschen Anschuldigungen rund um die Wahl 2020, die Trump ja verloren hat. Es geht dann auch weiter in so Fragen wie präsidentielle, also die Immunität des Präsidenten, die ja auch in den Gerichtsprozessen von Trump eine große Rolle spielen wird. Also da hat er sich einfach hingestellt und hat gesagt, so Donald Trump kann quasi machen, was er will und er wird meine Unterstützung haben. Und ich glaube, das hat ihn letztendlich zu einem wirklich attraktiven Kandidaten für Trump gemacht.
Ein loyaler Soldat auch. Aber weiß man irgendwie, was wirklich der Auslöser war, dass er 2018 seine Meinung geändert hat? So wie du ihn beschrieben hast, scheint er ja ein Karrierist zu sein. Glaubst du, dass dahinter einfach politisches Kalkül ist? Dass er einfach gesagt hat, okay, ich weiß, mit der Position werde ich einfach weiterkommen?
Ich glaube, das spielt eine Rolle. Ich bin gespannt zu sehen, wie er sich in diesem Wahlkampf jetzt verhält. Also ob man das ein bisschen genauer noch rauslesen kann. Was so ein bisschen als Gerücht herumschwirrt, ist, dass dieses Buch von Vance, das ihn so berühmt gemacht hat, auch dazu geführt hat, dass er selber den Anschluss an, sagen wir mal so, seine soziale Heimat verloren hat. Also sozusagen diese Welt von Liberalen in San Francisco. Es hat nämlich dann einen Netflix-Film gegeben. Also das Buch wurde dann verfilmt und dieser Film ist total kritisiert worden. Also der ist ganz verrissen worden von ganz vielen Kritikern. Und ehemalige Freunde von Vance haben auch gestern wieder gesagt, das war so ein bisschen der Punkt 2018 bis 2020, also wo diese Reaktion auf irgendwie sein Buch und dann später auch diesen Film da war, wo er gesagt hat, mit diesen Leuten will ich eigentlich nichts zu tun haben und die verstehen mich alle nicht. Also das ist irgendwie auch so eine, vielleicht ein bisschen eine Ego-Sache. Gleichzeitig, je mehr er in die Politik eingedrungen ist, desto rechter ist er geworden. Also das ist schon auch so eine Entwicklung, die man da sieht und die wirklich durchaus einfach mit seiner persönlichen Meinung einhergeht.
Wie versucht denn das Biden-Wahlkampfteam auf Vance zu reagieren? Die werden ja nicht sehr erfreut über die Nominierung sein.
Nein, sie haben gestern auch klargemacht, dass sie diese Erzählung von einem Mann aus dem Mittleren Westen, der sich sozusagen um die Arbeiterschaft im Mittleren Westen kümmern wird, für völlig falsch halten. Also wie gesagt, ich habe die Biografie ja vorhin aufgezählt. Also Vance kommt aus Ohio, einem auch sehr wichtigen Swing State oder Battleground State in der Vergangenheit, mit einer großen Arbeiterschaft. Es gibt einige Bundesstaaten in den USA, die in dieser Nachbarschaft liegen, im Mittleren Westen liegen, die alle jetzt sehr stark umkämpft sein werden bei dieser Präsidentschaftswahl. Und ich glaube, ein bisschen Kalkül von Trump ist da auch, Vance hinzustellen und zu sagen, wir haben einen Mann aus dem Mittleren Westen, der sich für euch einsetzen wird. Und die Biden-Kampagne hat ganz klar gesagt, das ist ein Typ, der einen ganz anderen Hintergrund hat, der Millionen gemacht hat, der in San Francisco gelebt hat, der eigentlich wirklich so ein bisschen eine andere Welt kennt. Und was auch so ein bisschen mitschwingt, ist so diese, wie nennen wir es denn, diese Sorge vor einer republikanischen Partei nach Trump. Denn Vance positioniert sich auch ganz dezidiert irgendwie als Nachfolgekandidat für Trump. Ich meine, das ist einerseits logisch, er ist Vizepräsidentschaftskandidat. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass er gelesen werden kann als der Typ, der dann die Partei irgendwann mal weiterführt und dann auch eine eigene Politik damit machen wird. Und wie gesagt, da, wenn man auf diese teils sehr extremen politischen Ansichten von Vance schaut, also die eine Beamtenschaft ablehnt, die Militär-Involvement von den USA ablehnt, all diese Dinge, die eine sehr konservative Familienpolitik in Wirklichkeit auch fordert, dann bereitet das nicht nur Demokraten Bauchschmerzen.
Gut, danke Elisabeth.
Vielen Dank, Eva.
Und damit verabschieden wir uns. Das Buch von J.D. Vance ist wie gesagt verfilmt worden. Der Film ist unter dem gleichnamigen Titel Hillbilly Elegy auf Netflix zu finden. Mit dabei sind übrigens durchaus bekannte Schauspielerinnen wie Glenn Close oder Amy Adams. Den Link dazu gebe ich Ihnen in die Shownotes. Ich sage es aber gleich dazu, der Film hat wirklich sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.